Ja, ein sehr schönes Lied, so in den 70er Jahren ins Deutsche übersetzt worden von meinem Vater Anton Schulte. Und wir haben es, er hat uns mal mitgenommen auf eine Evangelisationsreise durch Kanada und wir mussten in jeder Veranstaltung, es waren mehrere Evangelisationen, als Familie das Lied singen, weil er glaubte damals, die Evangelistenfamilie müssten auch singen können. Das konnten wir auch alle, nur er nicht. Und das haben wir dann ein bisschen ausgebügelt und dann doch hinbekommen. Und ich erinnere mich gerne einfach an dieses Lied, auch gerade von dem Inhalt her, dass Gottes Liebe immer da ist. Und selbst, wie es in dem Lied auch heißt, wenn Wolken kommen, und sie werden kommen in unserem Leben, die zwischen dieser Liebe Gottes und uns stehen, zwischen dem Sonnenschein Gottes. Und es gehört scheinbar irgendwie zu unserem Leben, die Krisen. Ob das weltweite Krisen sind, Finanz- und Wirtschaftskrisen, eine Flüchtlingskrise, Krisen im Friedensprozess, Regierungskrisen. Wir kennen auch persönliche Krisen mit Schwierigkeiten, Mobbing am Arbeitsplatz, mit Krankheiten und schweren Situationen, mit denen wir einfach zurechtkommen müssen. Gott hat uns in seiner Treue und in seiner Liebe, seine Gnade und seinen Schutz zugesagt, aber nicht ein krisenfreies Leben. Das Lied stammt aus England und im 19. Jahrhundert, nicht nur in England, sondern ganz in Europa, im 19. Jahrhundert gab es sehr viele kritische Situationen, Hungersnöte durch verschiedene Kriege und auch Katastrophen und auch Seuchen sind viele Menschen gestorben. Es gab viele Waisen. In Bristol gab es einen Mann, Georg Müller, der hat sich dieser Waisen angenommen. Er hat ein Waisenheim gebaut und mehrere hundert Kinder dort gehabt und auch nicht immer gewusst, wie er sie alle ernähren sollte. Und es war ein Morgen wieder gewesen, wo er mit ihren Kindern zusammen war und sie wollten frühstücken, aber es war nichts da. Und dann hat er trotzdem gebetet und für die Gaben gedankt. Und kaum hat er Amen gesagt, dann ging die Tür auf und der Bäcker kam rein und brachte viele Brote und sagte, ich habe heute Morgen falsch kalkuliert, ich habe zu viel gemacht. Und da habe ich an euch gedacht. Und an demselben Morgen ist das Rad eines Milchautos, die hatten noch mit so Holzrädern, gebrochen vor dem Waisenheim. Und er sagte, ich kann die auch nicht mehr weiter transportieren, ich muss sie euch hier lassen. Freut euch dran. Nicht immer hilft Gott so direkt, aber wenn wir auf unser eigenes Leben zurückschauen, dann stellen wir doch immer wieder fest, dass in bestimmten Punkten und bestimmten Ereignissen wir Gottes Führung erlebt haben. Wir haben auch Wolken erlebt, aber auch den Sonnenschein. Und wir haben eben auch gehört in der Meditation, dass der Dank ein ganz wichtiges Element ist, um einfach auch mit den Krisen unseres Lebens fertig zu werden. Der Dank gehört mit zu dem Bereich meiner Nähe zu Gott, dass ich mich darin einübe. Und ich möchte euch heute Morgen einen Psalm vorlesen, der von einem Psalmisten geschrieben worden ist, der das auch erlebt hat in seinem Leben. Diese Höhen und Tiefen, diese Wolken, die uns scheinbar von der Liebe Gottes trennen. Und wie er damit umgegangen ist und Gott in dieser Situation dann auch selbst und persönlich dann auch kennengelernt hat. Und das ist der Psalm 91. Und da heißt es, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen, der spricht zu dem Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf den ich traue. Und ihr seht jetzt hier noch die bei dem nächsten Bild die verschiedenen Verse dann noch. Und den Mittelteil lasse ich weg, den lese ich euch aber vor. Ja, er wird dich erretten vor der Schlinge des Vogelstellers und vor der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen Fittichen decken und unter seinen Flügeln wirst du dich bergen. Seine Treue ist Schirm und Schild. Du brauchst dich nicht zu fürchten vor dem Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil, der bei Tag fliegt, vor der Pest, die im Finsteren schleicht, vor der Seuche, die am Mittag verderbt. Ob 1000 fallen zu deiner Seite und 10.000 zu deiner Rechten, so wird es dich doch nicht treffen. Denn mit eigenen Augen wirst du sehen und zuschauen, wie den Gottlosen vergolten wird. Denn du sprichst, der Herr ist meine Zuversicht. Den Höchsten hast du zu deiner Zuflucht gemacht. Kein Unglück wird dir zustoßen und keine Plage zu deinem Zelt sich nahen. Denn er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben, dass sie dich behüten auf all deinen Wegen. Auf den Händen werden sie dich tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Auf den Löwen und die Ottern wirst du den Fuß setzen, wirst den Junglöwen und den Drachen zertreten. Weil er sich an mich klammert, darum will ich ihn erretten. Ich will ihn beschützen, weil er meinen Namen kennt. Ruft er mich an, so will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not, ich will ihn befreien und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und ihn schauen lassen, mein Heil. Wie sieht die Krise des Psalmisten aus? Er fürchtet sich vor dem Strick des Jägers, vor der Pest, vor der Seuche, vor dem Grauen in der Nacht. Und wir haben es hier mit einer sehr bildreichen, erfrischenden Sprache zu tun, die uns auch ein Stück an den Propheten Jesaja erinnert. Und außerdem kommen in diesem Psalm zwei Stimmen vor. Einmal die des Psalmisten und dann am Schluss, die letzten drei Verse, lässt der Psalmist Gott sprechen. Weil er sich an mich klammert oder an mir hängt, darum will ich ihn erretten. Ich will ihn beschützen, weil er meinen Namen kennt. Ruft er mich an, so will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not, ich will ihn befreien und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und ihn schauen lassen, mein Heil. Der Psalmist wirft durch diesen Dialog erst einmal eine Problematik auf. Auch Menschen, die zu Gott halten, können bedroht werden. Und sie werden auch bedroht. Und gleichzeitig ist es dem Psalmisten wichtig, auf die Bedingungen hinzuweisen, die uns helfen, mit dieser Bedrohung, mit diesen Wolken, dann auch fertig zu werden. Und die Stimme Gottes sichert dem glaubenden Menschen Schutz zu und noch mehr. Gott möchte ihm zeigen sein Heil. Und die Stimme Gottes sichert dem Glauben gerade dies eben zu. Das passt zu unserem Gott, der sich immer wieder Schutz und Heil eben uns anbietet und sein Handeln darin auch offenbart. Aber was bedeuten jetzt diese Ängste vom Strick des Jägers, von der Pest, von der Seuche, dem Grauen in der Nacht, den Pfeilen, die am Tag fliegen? Nun, das sind einfach Ängste, die mit Bildern beschrieben werden, die damals Menschen geängstigt haben. Das Grauen in der Nacht. Wer fühlt sich wohl, wenn es dunkel ist? Da ist eine gewisse Unsicherheit. Ich meine, wir wissen, wenn wir auch nachts durch den Wald gehen hier in Mitteleuropa, es gibt keine Raubtiere. Und trotzdem ist uns etwas dabei so ein bisschen unwohl. Als Kind musste ich zu meiner Oma öfters mal in den Keller gehen und was rauchholen. Da war manchmal das Licht nicht an, das ging nicht an. Ich ging dann durch dunkle Kellerteile und damit das dann eben wie überbrücken konnte, habe ich dann gesungen oder gepfiffen. Normal müsste man das nicht tun. Entschuldigung, ich habe noch ein bisschen mit der Bronchitis zu kämpfen. Aber letzten Endes, man hat so seine Mittel gefunden, um eine gewisse Angst dann zu vertreiben. Anstelle der Löwen und Ottern muss man sich auch für die Zeit des Verfassers als ein Symbol für böse Menschen und Mächte dann eben denken. Im Psalm 58, Vers 5 lesen wir, sie sind alle voller Gift, wie eine giftige Schlange, wie eine taube Kobra. Und wir dürfen diese Dinge, die hier so erwähnt werden, für die Bedrohungen einsetzen, die uns heute dann eigentlich auch entgegenkommen. Das sind Ängste. Das ist Krankheit. Das sind Schwierigkeiten. Manchmal sind das auch Ängste, die eigentlich nicht real sind. Als kleines Kind wurde ich nachts immer wach und sah einen Bären mit roten Augen in der Ecke. Ich weiß nicht, ob jemand schon mal sowas Ähnliches auch erlebt hat. Für mich war der ziemlich real und dann habe ich natürlich geschrien. Meine Mutter kam rein, macht das Licht an und sagt, was ist Peter? Ich sage, der Bär ist wieder da. Sie guckt in die Ecke und sagt, da ist doch keiner. Ja, ich sage, du musst auch kommen, wenn er da ist. Klar, das sind Ängste von Kindern und wenn wir größer und erwachsener werden, dann sind die Ängste eben andere. Existenzängste, Ängste am Arbeitsplatz mit unserer Gesundheit, mit den Beziehungen, mit dem Frieden in dieser Welt. All das, was uns eigentlich so auch bedroht und bedrückt. Und man mag ja schon manchmal gar nicht die Nachrichten einschalten, weil man denkt, was ist denn jetzt wieder passiert in dieser Welt? Und wir dürfen heute gespannt sein, wie der Psalmist seine Erfahrung mit Gott nur mit diesen Bedrohungen in Verbindung bringt. Und sehr eindrücklich sind seine Erfahrungen mit Gott, die er dadurch auch zum Ausdruck bringt, indem er Gott selbst sprechen lässt. Aber damit beginnt er nicht. Er beginnt mit den Voraussetzungen, um Gottes Hilfe zu erfahren. Um mit Gott zu leben, selbst wenn Wolken sich vor die Sonne schieben. Und man kann sagen, dass der Psalmist zuerst sein eigenes Glaubensbekenntnis voranstellt, bevor er in die Einzelheiten geht. Und es heißt ja da, an den Vers 1 und 2, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen, der spricht zu dem Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf den ich traue. Man kann sagen, der Psalmist zeigt zuerst sein eigenes Glaubensbekenntnis und weist dann auf ein großes Ziel hin. Entscheidend ist auch das, worauf er hinaus will in seinem Psalm, in seinem Gebet, in seinem Lied. Und da heißt es halt eben, zum Schluss der Gipfel eigentlich dieses Psalms ist der in Vers 16, ich will ihn, denjenigen, der Gott anruft, sättige mit langem Leben und will ihm zeigen mein Heil. Vers 16. Und von diesem Gipfel aus müssen wir denken, müssen uns auch die Dinge vor Augen führen, die uns Angst machen, die uns bedrohen. Und auch wie Gott einfach dem Psalmisten gezeigt hat, wie er damit fertig werden kann. Und es hat etwas mit einer Verheißung und einer Bedingung zu tun. Die Verheißung heißt, Gott ist meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe oder dem ich vertraue. Und die Bedingung ist, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu Gott. Meine Zuversicht, meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Und es ist gut, einfach erstmal mit der Bedingung anzufangen und nicht mit der Verheißung. Wenn man ein Auto kauft, bekommt man immer erst die Verheißung. Ja, wie schön das Auto ist, wie der Verbrauch ist, wenn es stimmt, und so weiter. Die Vorzüge werden einfach alle aufgezählt. Und ganz zum Schluss, ja, ganz zum Schluss kommt man ja zum Preis. Und das ist hier wichtig, dass der Preis hier zuerst steht. Die Bedingung. Um Gott als Burg und Zuversicht zu erfahren, gilt es, bei ihm zu bleiben und zu sitzen. Und dann das sind zwei Begriffe, die etwas damit zu tun haben, dass etwas andauernd geschieht. Sitzen unter dem Schirm des Höchsten und bleiben unter dem Schatten des Allmächtigen. Das hat auch mit dem Danken zu tun. Das hat auch mit dem Gebet zu tun. Heute bei dem Sonntag Rogate, wo es um das Gebet geht. Das Gebet, die Gemeinschaft mit Gott, das gemeinsame Gebet. Das sind ganz wichtige Elemente und sind auch ein Ausdruck von Sitzen und Bleiben. Der Schirm und der Schatten sind in einer Gegend, wo dieser Psalm geschrieben worden sind, lebensnotwendig. Die Sonne ist so stark, dass wenn jemand ohne diesen Schutz ist, sterben muss. Und dieses starke Beispiel benutzt der Psalmist und sagt, du musst unter dem Schirm und dem Schatten des Allmächtigen sitzen und bleiben. Und das ist nicht etwas eben Spontanes. Trotzdem gilt natürlich auch, was in Psalm 50, Vers 15 steht, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Dazu steht Gott auch. Aber die geistliche Erfahrung, die uns der Psalmist noch weitergibt und sagt, ja, das Leben ist dadurch auch leichter zu leben, wenn wir einfach gelernt haben, in der Nähe Gottes zu bleiben. Gemeinschaft zu haben mit Gott durch das Gebet, durch das Bibellesen, durch die Gemeinschaft auch der Menschen, die Gott gemeinsam vertrauen, indem wir gemeinsam Gott die Ehre geben. Dass wir in der Gemeinde zusammenkommen, in den Hauskreisen, in den verschiedenen Bereichen, das hat damit zu tun, bei Gott zu bleiben und zu sitzen. Einander zu tragen und unsere Anliegen zu sagen, füreinander zu beten und einzustehen. Das hat etwas mit diesem Sitzen und Bleiben zu tun. Und der Psalmist nimmt uns mit hinein und sagt, wer das tut, der erlebt dann Gott auch als seine Burg, auf die er sich verlassen kann. Und der Begriff Burg hier ist aus der damaligen militärischen Sprache entnommen und bedeutet nichts anderes als eine Burg, die damals unter den militärischen Gesichtspunkten als uneinnehmbar galt. Sowas kennen wir heute gar nicht mehr. Wir wissen auch, dass ein Atombunker letzten Endes keine letztliche Sicherheit gibt. Aber für die damalige militärische Situation war das eine Bezeichnung, die der Psalmist hier benutzt, die sagt, diese Burg ist uneinnehmbar. So wie damals dann 70 nach Christus Masada, das war auch so eine Burgfelsformation, erst eingenommen werden konnte, nachdem die Römer 2 Jahre lang eben Schutt und Steine wie einen zweiten Berg angehäuft haben, um dann dahin zu kommen. Diesen starken Begriff benutzt der Psalmist, um zu sagen, das ist Gott für dich. Mose hat das mal etwas anders ausgedrückt. Er sagt, er behütet sein Volk wie seinen Augapfel. 5. Mose 32, Vers 10. Wir hatten alle schon mal was im Auge, ne? So ein Körnchen oder so ein Härchen. Das stört. Ja, und wir sind auch bemüht, dass das bald wieder weggeht, ne? Und ist doch so winzig und stört doch dann eben so gewaltig. Mose, als er das schrieb, war ein alter Mann und war 40 Jahre lang mit seinem Volk in Israel, mit seinem Volk Israel durch die Wüste gezogen und er konnte bestimmt was erzählen, was Staubkörnchen sind. So Wüstenstürme, die hat er bestimmt öfters erlebt gehabt. Und er sagt, Gott behütet sein Volk wie seinen Augapfel. Was hat Israel getan, damit es die Aufmerksamkeit Gottes verdient? Mose ist da ziemlich eindeutig. Es hat nichts getan. Gott hat Israel in der Wüste gefunden und es hatte eigentlich keinen Wert an sich. Gott selbst ist es, der diesen Wert bestimmt. Gott hat Israel nicht zu seinem Volk gemacht, weil es so wertvoll ist, sondern es ist umgekehrt. Israel ist so wertvoll, weil Gott es zu seinem Volk gemacht hat. Und im Neuen Testament finden wir eine ähnliche Aussage, wo Paulus in Römer 5, Vers 8 schreibt, Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Gottes Liebe ist wie die Sonne. Und Gottes Liebe steht immer am Anfang. Wir müssen und wir können sie uns nicht verdienen. Paulus sagt im selben Kapitel Vers 10, wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden, gerettet werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind. Gott zeigt uns seine Liebe dadurch, dass sein Sohn für uns am Kreuz gestorben ist. Dort bietet er uns Vergebung für all unsere Schuld an. Unsere Trennung von Gott kann überwunden werden. Wenn wir diese Vergebung annehmen, dann werden wir, so sagt Paulus, mit Gott versöhnt. Und das ist ungeheuerlich befreiend. Ich muss nichts tun, damit Gott mich liebt. Und ich darf mich unter seinem Schutz stellen, weil ich bei ihm bleibe, weil ich seine Nähe suche, weil ich im Gebet mit ihm verbunden bin, weil ich seinen Schutz auch in Anspruch nehme. Und dann lässt der Psalmist Gott selbst sprechen, weil er an mir hängt, wörtlich an mir klammert, also so richtig festhält, nicht mehr loslässt. Vertrauen können wir damit auch übersetzen. Deswegen will ich ihn erretten. Weil er meinen Namen kennt, will ich ihn schützen. Weil er mich anruft, will ich ihm antworten. Ich bin bei ihm in der Not. Ich befreie ihn. Ich bringe ihn wieder zu Ehren. Ich schenke ihm ein langes Leben und ich lasse ihn mein Heil schauen. Eine schönere Zusammenfassung eigentlich als in diesem Psalm und von diesem Psalmisten findet man ganz selten in der Bibel. Die schöne Beschreibung der Auswirkungen der Gemeinschaft mit Gott. Und im Mittelpunkt steht eigentlich, ich bringe ihn wieder zu Ehren. Ich mache ihn wertvoll. Nicht, weil ich wertvoll bin, sondern weil seine Liebe mich einfach wertvoll gemacht hat. Weil sein Sohn für mich gestorben ist. Weil er meine Nöte und mein Leben kennt, auch die Herausforderungen meines Lebens und meine Wolken. Und ich bringe ihn zu Ehren. Und die Ehre ist ein ganz wichtiges Element in der Beziehung zu Gott. Gott erwartet von uns, dass wir ihn ehren, und Gott ehrt uns. Er schätzt uns wert. Jesaja 40, du bist wertgeachtet in meinen Augen. Das ist einfach ein ganz wichtiges Element. Und wo wir Gott die Ehre geben, gibt er uns auch die Ehre. Und er gibt uns darin auch einfach die Kraft für die Situation in unserem Leben, wo wir einfach sagen, hier sind Wolken. Wie David es ausdrückt, und wenn ich durch das finstere Tal gehe, bist du doch bei mir. Mit Gott leben heißt nicht, keine Krisen zu sehen, die Wolken nicht zu bekommen. Mit Gott zu leben und bei ihm zu sein und von ihm gesegnet zu sein, heißt seine Nähe zu suchen und ihm Dank zu sagen für die vielen Momente, wo wir einfach seinen Segen verspüren. Wir erinnern uns immer schneller an das, was wir nicht haben, was uns Schwierigkeiten bereitet, wo wir ein Manko haben und Mangel besitzen. Und wenn wir uns mal genauso intensiv darüber Gedanken machen, wofür kann ich Gott eigentlich danken? Was hat er mir nicht alles geschenkt? Dann haben wir auch eine Liste, die wir Gott entgegenbringen können. Nicht nur die Klagen, die Gott ja zulässt. Selbst im Alten Testament, die Klagelieder, Gott hat volles Verständnis dafür, wenn es uns nicht gut geht, dass wir ihm das sagen dürfen. Klagend ist Anklagen. Auf der anderen Seite ist er derjenige, der uns auch helfen will. Und der uns dann, wenn wir durch das Tal gehen, dann eben auch uns trägt und bei uns ist und uns nicht verlässt. Es beginnt aber damit, dass ich bei Gott bleibe und bei ihm sitze, seine Nähe suche. Und dann wird seine Gemeinschaft mit ihm mir zur Zuflucht und zur Burg, auch in Situationen, die nicht so einfach sind in unserem Leben. Amen.